Wer das Heizkraftwerk in Berlin-Mitte besuchen möchte, muss schwindelfrei sein. Auf 11 Metern Höhe laufen wir im Maschinenhaus über Stahlgitter, sehen dadurch den Boden unter unseren Füßen und die blauen Gasturbinen. Im Herzen der Stadt, zwischen bekannten Clubs und der Spree, produziert das landeseigene Unternehmen BEW Strom und Wärme. Rund 100.000 Haushalte werden von hier aus versorgt. Auf einer Führung durch das Kraftwerk erklärt Schichtleiter Dennis Müller den Prozess. Der erste Schritt ist, Gas zu verfeuern, um Strom zu erzeugen.
Und dann haben wir die Abhitze, die da hinten rauskommt aus diesem Prozess, das Rauchgas, wo noch immer sehr viel Energie drin ist, nämlich 500 Grad, über 500. Und diese Energie nutzen wir dann im Abhitzekessel, das haben wir eben gesehen, um dort nochmal den Wasserdampfkreislauf zu beheizen und aus dem Wasser Dampf zu machen. Und diese Energie geben wir dann in der Dampfturbine auch nochmal ab und nutzen da auch nochmal elektrische Energie. Und was dort hinten rauskommt, das nutzen wir dann auch nochmal, um Fernwärme draus zu machen.
Mit diesem Prozess wird das Gas effizient eingesetzt. Etwa 93% der Energie werden so von dem Brennstoff ausgenutzt und umgewandelt. Das Heizkraftwerk in Mitte ist seit fast einem Jahr wieder in Landeshand, sowie ein großer Teil des Wärmenetzes der Stadt. Im Mai 2024 hat Berlin die Wärmetochter des Energiekonzerns Vattenfall übernommen. Ein erklärtes Ziel ist, die Wärmeversorgung der Stadt auf erneuerbare Energien umzurüsten, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kürzlich auf einer Pressekonferenz der BEW erklärte.
Wir müssen an all unseren Kraftwerkstandorten investieren. Es ist klar, dass wir nur dann klimaneutral werden als Stadt Berlin, wenn die Wärme klimaneutral wird, wenn alle unsere Heizkraftwerke umgestellt werden, sich dekarbonisieren.
Für das Heizkraftwerk in Mitte wurde deshalb gerade ein Umbau beschlossen, weg vom Gas. Priorität hat aber erstmal der Ausstieg aus der Kohle, der bis 2030 vollzogen werden soll. Deshalb sind andere Kraftwerke beim Umstieg schon weiter. Etwa Reuterwest in Spandau. Hier wird zum Beispiel gerade eine große Wärmepumpe gebaut, die Wärme aus Abwasser nutzt. Auch die Abwärme einer Müllverbrennungsanlage wird verwendet. Gelingt der Umbau, wären große Einsparungen beim CO2-Ausstoß zu erreichen. Denn die BEW versorgt etwa ein Drittel aller Haushalte in Berlin mit Fernwärme, die auf einen Schlag nachhaltig versorgt werden würden. Und künftig sollen es noch mehr Kunden werden, sagt Vorstand Christian Feuerherd. Die Geschwindigkeit beim Wachstum soll sich verdoppeln, so der Plan.
Weil das Wachstum der Fernwärme, das Wachstum des Netzes und das Anschließen von Gebäuden ist die zweite Säule der Transformationsaufgabe. Der Umbau des Energieparks ist das eine. Der wird dafür sorgen, dass wir eine ökologische Wärme liefern können. Aber gleichzeitig müssen wir mehr Gebäude an die Fernwärme anschließen. Das versuchen wir ganz intensiv.
Bislang ist das Fernwärmenetz vor allem gewachsen, indem Neubauten einzeln daran angeschlossen worden sind. Die lagen dann über die ganze Stadt verteilt. Sehr ineffizient sei dieses Wachstum gewesen, so Feuerherd. Künftig setzt die BEW auf sogenannte Fokusgebiete, wo gleich ganze Straßenzüge auf einen Schlag mit Fernwärme versorgt werden sollen. Drei davon gibt es aktuell. Die Altstadt in Spandau, wo der Marktplatz sowieso aufgebuddelt wird, den Barbarossa-Kiez in Schöneberg und ein Gebiet nördlich vom Weißen See.
Weil wir es nur so effizient hinbekommen. Wir haben ja gar nicht doppelt so viele Rohrleitungsfirmen und doppelt so viele Tiefbauer und doppelt so viele Bauleiter und gar nicht doppelt so viel Geld, was es kosten würde, wenn wir es eben nicht auf diese effiziente Weise täten. Und deswegen ist unser ganzer Fokus auf diesen Gebieten. Dort versuchen wir alle zusammenzubringen, die Verwaltung, die Bezirke, unsere Partner, um dort dann eben die Straßen nur noch einmal aufmachen zu müssen, jedes Gebäude anzuschließen, dann wieder zuzumachen und woanders hinzugehen. Nur dadurch wird es, glaube ich, gelingen.
Damit der Plan aufgeht, müssen allerdings die Anwohner mitmachen und dann auch die Fernwärme beziehen. Eine Pflicht dazu gibt es bislang nicht. Wenn das Netz größer wird, muss auch der Rest der Infrastruktur mitwachsen, damit die Wärme durch die langen Rohrleitungen vom Kraftwerk zum Kunden kommt. Dafür sorgen Pumpstationen in der Stadt, die das warme Wasser transportieren. Eine der größten Pumpen findet sich in Berlin-Charlottenburg unter dem Mierendorfplatz. Ein unscheinbares Häuschen markiert den Eingang. Davor steht Steffen Richter, Anlageningenieur bei der BEW, mit einem weißen Bauhelm auf dem Kopf und erklärt, aus welchem Kraftwerk die Fernwärme kommt.
Wir haben eine große Transportleitung aus dem Standort Reuter, wo das warme Wasser, was in den Erzeugeranlagen sozusagen aufgewärmt wird, hierher transportiert wird und mit den Pumpen kriegt es neuen Schwung und wird weiterverteilt, einmal über eine große Transportleitung Richtung Wilmersdorf ins Stadtgebiet und einmal Richtung Charlottenburg.
Wir gehen rein ins Häuschen. 128 Stufen geht es in die Tiefe. Rund 24 Meter ist die Pumpstation insgesamt tief. Auf 4 Etagen finden sich die Pumpen, die das heiße Wasser in dicken silbernen Röhren im nördlichen Westteil der Stadt verteilen. Im Hintergrund rauscht die Lüftungsanlage.
Also wir haben jetzt hier in der gesamten Anlage 6 Pumpen drinne. Zwei Heizungspumpen für den Heizungsvorlauf, eine KLW-Pumpe. Wir sind hier im Westgebiet, wo wir klar Klimalüftung Brauchwasser, also auch heißes Wasser ins Gebiet schicken, und zwei Rücklaufpumpen. Plus noch die 6. ist eine Reservepumpe und die kann für jeweils alle anderen Pumpen eingesetzt werden.
Solche Pumpstationen wie unter dem Mierendorfplatz gibt es in der ganzen Stadt verteilt. Das gesamte Fernwärmenetz der BEW ist etwa 2000 Kilometer lang. Etliche Kilometer an Trassen sollen in den kommenden Jahren noch dazukommen. Der Ausbau ist nicht ganz so einfach, berichtet Ingenieur Richter.
Es hängt halt wirklich mal da, wo sind die Gebiete gerade? Also wo sind jetzt Vorranggebiete, wo soll die Fernwärme hin? Liegt die Leitung überhaupt schon da, Fernwärme, muss eine Trasse gebaut werden und dann geht halt diese ganze Rechnung. Das ist dann im Prinzip nichts weiter wie Physik. Wir reden über Druckverluste, über Druck in den Leitungen. Kriege ich hin, brauche ich vielleicht unterwegs nochmal eine Pumpstation, eine andere Pumpe, habe ich eine andere Erzeuganlage, von der ich versorgen kann.
Er rechnet damit, dass nicht nur neue Rohre verlegt, sondern auch weitere Pumpen gebaut werden müssen. Allerdings ist Platz ein Problem. Keller, U-Bahn-Schächte und andere Versorgungsleitungen liegen schon im Boden. Für große Fernwärmerohre wird es mitunter eng. Und es gibt noch eine weitere Technik für nachhaltige Wärmeerzeugung, die in die Tiefe strebt, die Geothermie. Deren Anteil in Berlin ist noch so klein, dass das Statistikamt diese Technik nicht gesondert ausweist. Trotzdem wird sie schon genutzt, berichtet Alexander Meder, der beim Energieunternehmen GASAG für die Planung der Geothermie zuständig ist.
Quasi in jedem größeren Neubau findet man irgendeine Form von Geothermie. Also der gesamte Innenstadtbereich, das Regierungsviertel, ich habe hier das Humboldt-Forum als Beispiel. Das sind alles Gebäude, die heute mit oberflächlicher Geothermie im Wesentlichen versorgt werden. Das heißt, da kommen Sie eigentlich um diese Quelle im Neubau gar nicht mehr drum rum. Jetzt ist die große Kunst, das irgendwie in den Bestand zu kriegen. Das ist natürlich nicht so einfach.
Geothermie nutzt die Wärme im Untergrund, um Häuser im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. Mit der Technologie können einzelne Gebäude, aber auch ganze Quartiere versorgt werden, unabhängig vom Wetter oder dem Weltmarkt. Auch ins Fernwärmenetz kann die Wärme eingespeist werden. Das Potenzial für Geothermie ist da, wie verschiedene Untersuchungen belegen, denn der Boden in der Stadt ist warm.
Im Brandenburger Umland, egal in welche Himmelsrichtung man guckt, liegt das so zwischen 9 und 10 Grad. In Berlin, hier gerade in Charlottenburg, liegen wir bei 13 Grad. Wie kommt das zustande? Das kommt durch die ganzen technischen Bauwerke und die Versiegelung der Stadt. Also jede große Stadt hat diesen Effekt, diesen Urban Heat Effekt. Und das ist also eine künstliche, zusätzliche Wärmequelle, die wir uns da geschaffen haben, oder ein großer Wärmespeicher, den man gut nutzen könnte, was wir bis jetzt nicht tun. Da fehlen in Berlin die rechtlichen Grundlagen, um das zu nutzen.
Zum Beispiel darf in Berlin nur bis zu 100 Meter tief gebohrt werden. Oberflächennahe Geothermie nennt sich das. Woanders gibt es diese Beschränkung nicht. Da dürfen auch tiefere Wärmequellen angezapft werden. Und?
Im Moment kann ich es eigentlich nur im privaten Bereich machen, also auf dem Grundstück, das mir gehört. Wenn ich die Fläche davor, die öffentliche Fläche, den Gehweg oder sowas noch mitnutzen will, dann gibt es dafür keinen Prozess, kein Verfahren in Berlin bis jetzt. Andere Städte sind da ein bisschen weiter, die haben schon solche Prozesse. Da kann man zum Beispiel nach Wien gucken oder auch nach Bremen. Und wenn man das ermöglicht, auch öffentliche Flächen zugänglich zu machen für oberflächennahe Geothermie, in Zahlen heißt das dann, dass wir Größenordnung bis zu 47-40%, also fast die Hälfte des Berliner Wärmebedarfs, wie er prognostiziert wird für 2045, könnte man mit oberflächennaher Geothermie technisch decken.
Ob sich das lohnt, ist also nochmal eine andere Frage. Doch auch die Investitionsbank Berlin sieht den Ausbau der Geothermie als Chance. Bis zu 20% der Wärme könnten 2045 ihrer Analyse zufolge aus dem Untergrund stammen. Allerdings müsste dafür in diese Technik noch kräftig investiert werden. Gerade in den Randgebieten Berlins könnte die Geothermie künftig verstärkt eine Rolle spielen. Das zeigt die verkürzte Wärmeplanung. Bis 2026 müssen größere Städte einen Plan vorlegen, straßengenau, wo welche Wärmeart vorhanden sein wird. Eine erste Auswertung hat Berlin im vergangenen Jahr vorgelegt. Sie zeigt, dass Gebiete gerade mit Ein- und Zweifamilienhäusern nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Sie müssen also auf andere Heizungsarten setzen, wie Geothermie oder die Wärmepumpe. Frank Hufnagel vertritt den Verband Deutscher Grundstücknutzer.
Unklar ist, was für eine Heizung Heizungen eingebaut werden muss oder wie können bestehende Heizungen modernisiert werden. Dazu kommt natürlich auch nochmal das Ziel der Klimaneutralität, dass viele Häuser auch etwas älter sind und noch Sanierungsbedarf haben. Dort auch große Sorgen vorherrschen, weil vom Hintergrund der steigenden Preise, dass da zusätzlich noch dann Klimaauflagen vorhanden sind, die auch nochmal Geld kosten.
Die Unsicherheit könnte nochmal zunehmen. Denn im gerade vorgelegten Koalitionsvertrag hat sich die wahrscheinlich kommende Bundesregierung vorgenommen, das Gebäudeenergiegesetz nochmal zu überarbeiten. Planungssicherheit haben Hausbesitzer derzeit also keine. Und selbst wer sich jetzt entscheidet, schon etwas für die Energiewende im eigenen Haus zu tun, hat oftmals Probleme.
Fachhandwerker aus dem Sanitär-Heizungsbereich entsprechend zu bekommen, das ist auch ein großes Problem, weil der Bedarf steigt ja weiter. Die Kosten steigen auch jetzt von Handwerkern und das wird auch ein Problem in Zukunft sein oder noch größer sein, dass Hausbesitzer da nicht immer automatisch gleich einen Handwerker bekommen, der auch die entsprechenden Qualitäten hat.
Das soll sich ändern. Ausgebildet werden diese Handwerker zum Beispiel in Berlin-Gesundbrunnen. In einem Hinterhof findet sich das Ausbildungszentrum der Sanitär-, Heizung-, Klempner-, Klimainnung. Also kurz, hier werden diejenigen ausgebildet, die Heizungen einbauen und warten sollen. Andreas Koch-Martin, Geschäftsführer der Innung, führt als erstes in die klassische Werkstatt. Hier wird an Arbeitstischen gehämmert und gefeilt. Die Auszubildenden, in diesem Fall alles junge Männer, lernen in dieser Werkstatt Rohre miteinander zu verbinden oder Rohre zu biegen. Das klassische Handwerk eben. Entgegen vieler Klagen aus dem Handwerk haben die Klempner offenbar im Moment keine Probleme, Nachwuchs zu finden. Der Energiewende sei Dank, könnte man sagen.
Wir kriegen immer mehr junge Leute in unserem Beruf und ich glaube, wir sind auch die mit am wichtigsten sind. Das Schöne ist, erstens, die jungen Leute wissen, hier hast du einen Beruf, der auch die nächsten 20 Jahre sicher ist. Der Baubereich ist gerade relativ schwierig. Hier sind die jungen Leute, die kommen hier, die wissen, für die nächsten 20 Jahre ist das alles in Ordnung. Ich kann inzwischen ziemlich gut verdienen. Ich habe Aufstiegsmöglichkeiten. Unsere Meisterschulen sind bestens belegt.
Weiter oben im Haus wird es moderner. Hier im Umweltlabor reihen sich gerade neueste Wärmepumpen aneinander. Denn hier sollen die Auszubildenden die Technik kennenlernen, mit der sie sich in den kommenden Jahren im Job auch beschäftigen werden.
Wir haben uns wirklich darauf eingestellt, auch in der Ausbildung, dieses Thema Wärmepumpe und hydraulischer Abgleich, weil das ist wirklich elementar. Und das so umzusetzen, wir haben mit der Innung München zusammen, haben wir diesen Ablauf entwickelt.
Der hydraulische Abgleich ist Grundvoraussetzung dafür, dass eine Wärmepumpe auch tatsächlich effizient arbeitet. Sonst wird zum Beispiel ein Heizkörper viel zu warm, während er anderswo im Haus kalt bleibt. Wie so ein hydraulischer Abgleich funktioniert, lernen die Auszubildenden der SHK-Innung ganz praktisch an einem Modell. An zwei Wänden sind Heizungskreisläufe aufgebaut, die eingestellt werden müssen. Eine alte Ölheizung wurde gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht, erklärt Ausbilder Philipp Miete. Doch es gibt Probleme.
So circa eine Dreiviertelstunde läuft die, ja, also immer wieder mit Unterbrechung, also mit einer sogenannten Taktung, was wir natürlich bei einer Heizungsanlage nicht haben wollen, ne? Und Sie sehen hier, wenn Sie hier mal rauf gucken, dann haben Sie eine Spreizung oder beziehungsweise ein Delta T von 0,1 bei den Heizkörper. Heißt also, Sie haben gar keine Wärmeabgabe, obwohl die Anlage läuft.
Damit alles warm wird, ohne zu viel Energie zu verbrauchen, müssen die Azubis alles überprüfen. Räume vermessen, Wasserdruck berechnen, Rohrdurchmesser checken, Ventile prüfen.
Des Weiteren, wenn wir jetzt hier weitergehen, haben wir die Pumpeneinstellung. Und die Pumpeneinstellung ist ja meistens draußen immer so von wegen, naja, gibt viel und diese stellen wir dann logischerweise auch ein, weil Sie sehen ja jetzt hier auf einmal, hier haben Sie auch einen Durchfluss von 60 Liter die Stunde nur für die Heizkörper. Hydraulisch halt abgeglichen. Ne? Da brauchen Sie nicht mehr 200, 500 Liter oder sowas die Stunde, sondern da reichen 60 Liter aus. Ne?
Ist am Ende alles fein säuberlich abgestimmt, spart die Wärmepumpe mindestens 15% an Energie, heißt es von der SHK-Innung. Auch bei anderen Heizungen bringe es viel, wenn sie richtig eingestellt sind. Und Energiesparen ist mit der beste Beitrag, um die Wärmewende zu schaffen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.